Okay. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich bin, wie gesagt, von der Neurologie und bei uns geht es ums Thema Sehstörungen bei demyelinisierenden Erkrankungen. Und nachdem es sich um Sehstörungen handelt, kann man sich schon vorstellen, dass die Patienten und Patientinnen, die betroffen sind, gar nicht so oft bei uns an erster Stelle landen, sondern sehr oft eben an der Augenheilkunde vorstellig werden. Und deshalb haben wir uns da heute tatkräftige Unterstützung geholt, um das Ganze eben von augenärztlicher Seite auch noch einmal zu beleuchten. Der Professor Wipfler hat schon sehr viel vorweggenommen vom Vortrag, aber ich hoffe, wir können ein paar mehr Informationen noch geben. Es geht, wie gesagt, um Sehstörungen bei demyelinisierenden Erkrankungen. Einerseits eben um die Multiple Sklerose, wo die Sehnerventrennung recht häufig ist. Aber die Multiple Sklerose ist nicht die einzige Erkrankung, sondern wir schauen uns auch noch die NMO und die MOC-assoziierten Erkrankungen an. Wir werden da ein bisschen auf die Diagnostik auch eingehen, speziell eben auch die Diagnostik auf der Augenheilkunde. Und dann noch so ein bisschen einen Ausblick geben in Bezug auf die Diagnosekriterien und was sich da vielleicht geändert hat. Ja, als allererstes noch einmal zum Thema demyelinisierende Erkrankungen. Was ist das eigentlich? Das werdet ihr alle wahrscheinlich schon wissen oder schon einmal gehört haben. Also eine demyelinisierende Erkrankung, wie eben die Multiple Sklerose, betrifft die Myelinscheiden, die Myelinscheiden. Das ist, kann man sich vorstellen, wie eine Art Isolation um die Nervenfasern herum. Und bei demyelinisierenden Erkrankungen werden diese Myelinscheiden stückweise zerstört. Und das heißt, an den Stellen, wo sozusagen die Myelinscheide zerstört ist, funktioniert die Nervenweiterleitung nicht, wie sie funktionieren soll. Und je nachdem, welcher Teil vom Nervensystem betroffen ist, dort können eben mannigfaltige neurologische Störungen auftreten. Ist jetzt eben der Sehnerv betroffen oder andere Teile vom visuellen System, dann kommt es ganz allgemein gesagt zu Sehstörungen. Da ist jetzt noch einmal eine schematische Darstellung. Hier sieht man eben das Neuron mit dem Axonfortsatz. Da hat man die Myelinscheiden, die hier in dieser Abbildung intakt sind. Und da sieht man jetzt eben eine Abbildung zur multiplen Sklerose, wo es eben abschnittsweise zu einer Störung von der Myelinscheide kommt. Das Ganze führt dann dazu, dass nicht wie beim Gesunden die Reizweiterleitung sogenannt saltatorisch funktioniert und damit sehr schnell, sondern die Nervenimpulse sind sozusagen in ihrer Weiterleitung gestört und dadurch kommt es zu neurologischen Funktionsstörungen, die eben verschiedene Teile vom Nervensystem betreffen können. Wenn man sich jetzt Sehstörungen bei demyelinisierenden Erkrankungen anschaut, dann ist eben besonders typisch, wie jetzt schon mehrmals erwähnt, die Sehnervenentzündung, die sogenannte Neuritis nervi optici oder auch Optikusneuritis oder Retrobulbärneuritis genannt. Auf die werden wir dann noch genauer eingehen. Es gibt aber auch noch andere Sehstörungen, wie eben Nystagmus, Doppelbilder, also Diplopie, ganz typisch die internukleäre Ophthalmoplegie, die bei MS auch beidseits auftritt. Und eben die Uveitis. Mehr dazu aber später. Jetzt als allererstes gehen wir zur Neuritis nervi optici und da darf ich jetzt zum ersten Mal an den Jakob übergeben.
Ja, vielen Dank. Also ich freue mich, dass ich heute auch die augenärztliche Sicht der Sehstörungen heute darbringen kann. Die Neuritis nervi optici ist wirklich etwas Häufiges bei MS-Erkrankten. Also ein Viertel bis ein Drittel aller Patienten hat als Erstsymptomatik überhaupt eine Optikusneuritis und drei Viertel aller Patienten haben im Laufe der Erkrankung mindestens eine Episode von einer Sehnervenentzündung. Also es ist wirklich was Häufiges. Und wie stellen sich jetzt diese Betroffenen bei uns in der Ambulanz dar? Also meistens beginnt eine Optikusneuritis mit so einem dumpfen Druckgefühl hinter den Augen. Die Schmerzen oder dieses Druckgefühl wird bei Augenbewegungen verschlimmert. Und dann kommt es meistens relativ rasch im Laufe von Stunden bis Tagen auch zu einer plötzlichen Sehverschlechterung. Die Patienten sehen alles so wie durch einen Nebel, durch einen Grauschleier. Es kommt auch zu einer Farbentsättigung. Wir in der Ambulanz testen immer die Rotentsättigung. Die Farbe Rot ist sehr intensiv und da kann man dann meistens sehr gut einen Unterschied erkennen, auch als Patient. Da habe ich dann noch ein Bild mitgebracht, das das veranschaulicht. Was dann noch sein kann, sind Gesichtsfeldausfälle in unterschiedlichem Schweregrad. Gerade bei der multiplen Sklerose ist es typischerweise bei der Optikusneuritis ein zentraler Gesichtsfelddefekt. Das ist wirklich ein Ausfall vom Sehvermögen in diesem Gebiet. Es kann aber auch jeglicher andere Bereich vom Gesichtsfeld, also in der Peripherie, betroffen sein. Das ist immer je nachdem, wie schwer die Entzündung am Sehnerven ist im Moment. Ein typisches Phänomen auch ist das sogenannte Uthoffsche Phänomen. Es besagt, dass bei Erhöhung der Körpertemperatur sich die Symptome verschlechtern. Das ist bei ungefähr der Hälfte der Patienten so. Also auch gerade, wenn man in einem heißen Bad ist oder in die Sauna geht, in einem Land ist, wo es gerade sehr heiß ist, können sich die Symptome verschlechtern, sowohl am Auge wie als auch von der MS teilweise. Der Lauf unserer Optikusneuritiden beginnt also relativ schnell, über Stunden bis Tage. Und nach einem Therapiebeginn, das ist meistens auch eine Cortisonstoßtherapie, bildet sich das innerhalb von mehreren Wochen zurück. Die meisten Optikusentzündungen gehen ohne großartige Schäden am Sehvermögen vorüber. Je nachdem, wie stark jetzt die Entzündung ist oder wenn jetzt rezidivierende Entzündungen auftreten, kann es aber auch sein, dass bestimmte Probleme vom Sehvermögen übrig bleiben. Da hätte ich jetzt noch ein Bild von so einer Rotentsättigung. So in etwa stellt sich das dar, wenn man eine Optikusentzündung hat. Also die Tomate auf der rechten Seite, die ist komplett desaturiert. Das ist alles wie durch so einen grauen Nebel, durch einen Schleier. Und auch das Auflösungsvermögen vom Auge ist dann auf dieser Seite deutlich schlechter. Es ist dann nicht nur die Farbe Rot natürlich betroffen, sondern alle anderen Farben sind auch entsättigt. Das ist zum Beispiel bei so einem Vogel mit Blau-Gelb. Das ist genau das gleiche Prinzip. Und hier noch ein Bild zur Veranschaulichung von einem zentralen Gesichtsfelddefekt. Da bemerken die Patienten wirklich im zentralen Gesichtsfeld einen kompletten Ausfall. Das kann so eine Wolke sein, wo man wirklich gar nichts mehr sieht. Und drumherum ist aber das Gesichtsfeld noch erhalten. Und es kann auch komplett andersherum sein wie auf diesem Foto, dass es im zentralen Gesichtsfeldbereich alles gut zu sehen ist, aber in der Peripherie es Einschränkungen gibt. Gerade die zentralen Gesichtsfeldausfälle, die bemerkt man ziemlich eindeutig, weil man immer mehr im zentralen Gesichtsfeld eigentlich Dinge fokussiert. Die peripheren Ausfälle, die werden manchmal auch gar nicht so wirklich bemerkt. Und dann übergebe ich wieder an die Lara für die anderen demyelinisierenden Erkrankungen.
Genau, wir haben jetzt schon relativ viel zur multiplen Sklerose gehört. Wir würden eben gern auf zwei andere demyelinisierende Erkrankungen eingehen. Der Peter hat es vorher schon einmal kurz angesprochen. Das eine ist eben die Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankung und das andere ist die MOC-Antikörper-assoziierte Erkrankung. Die Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankung, kurz die NMO oder NMOSD, ist ebenfalls eine Autoimmunerkrankung, wobei die gekennzeichnet ist durch die Bildung von Autoantikörpern gegen das Aquaporin 4. Aquaporin 4 ist ein Wasserkanalprotein auf den Astrozyten. Das sind Bestandteile vom Nervensystem, die bei der Blut-Hirn-Schranke, bei Stützfunktionen und auch ganz viele andere Funktionen übernehmen. Und die sind vor allem dort häufig, wo sozusagen Kontakt zum Nervenwasser ist. Dadurch kann man sich auch erklären, dass diese Art der Autoimmunerkrankung vor allem den Sehnerv, den Hirnstamm und auch das Rückenmark betrifft. Es ist da noch eine schematische Darstellung, die schaut jetzt ein bisschen komplex aus auf den ersten Blick, nur im Vergleich. Hier sind sozusagen die Astrozyten, die werden angegriffen von den Autoantikörpern und durch die Zerstörung von den Astrozyten kommt sekundär auch bei dieser Erkrankung eben zu einer Demyelinisierung und dadurch zu neurologischen Störungen. Neben Rückenmarkserkrankungen, die sich dann oft in einem Querschnitt äußern, kommt es eben zu vor allem schweren Optikusneuritiden. Warum sind die so schwer? Die sind häufig beidseits, das heißt, es sind beide Sehnerven betroffen, entweder gleichzeitig oder kurz nacheinander. Die Entzündung betrifft den Sehnerv langstreckig und teilweise ist auch die Sehnervenkreuzung, dort, wo sich die beiden Sehnerven kreuzen, das sogenannte Chiasma opticum, betroffen. Die Prognose ist grundsätzlich schlechter als jetzt bei der Optikusneuritis im Rahmen der multiplen Sklerose. Das heißt, die Patienten erholen sich. In den meisten Fällen haben wir vorher auch schon einmal gehört, sehr schlecht oder nur unzureichend davon bis hin zur funktionellen Erblindung. Und es kommt recht häufig zu rezidivierenden Verläufen. Und so wie der Jakob gerade schon gesagt hat, umso häufiger so eine Sehnervenentzündung vorhanden ist, umso schlechter erholt sich der Sehnerv dann irgendwann davon. Das zweite ist eben die MOC-Antikörper-assoziierte Erkrankung. Das ist auch eine Autoimmunerkrankung mit Antikörpern gegen das Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein. Wie der Name schon sagt, ist das ein Teil der Myelinscheide. Das heißt, hier handelt es sich auch um eine primär demyelinisierende Erkrankung. Da ist es auch so, dass es recht häufig zu Sehnervenentzündungen kommen kann, die dann oft schwer ausgeprägt sind und auch mit einer Papillitis einhergehen. Die Papille ist sozusagen der Teil vom Sehnerv, der in den Augapfel dann eintritt. Das kann man dann auch an der Augenklinik, wenn der Augenhintergrund untersucht wird, sehen, dass da eine Schwellung da ist. Auch bei der MOC-antikörperassoziierten Sehnervenentzündung ist es so, dass die häufig beidseitig auftritt und auch in dem Fall rezidivierend verlaufen kann. Die Prognose ist allerdings jetzt besser als bei der NMO. Da jetzt nochmal im direkten Vergleich. Ich habe es gerade schon erwähnt, bei der MS und auch bei der MOC-antikörperassoziierten Erkrankung handelt es sich um primär demyelinisierende Erkrankung. Auch die NMOSD ist eine demyelinisierende Erkrankung, wobei es da eben durch eine sekundäre Demyelinisierung zum Schaden kommt. Die Sehnervenbeteiligung ist in allen drei Fällen recht häufig, wobei typischerweise bei der MS eine einseitige Optikusneuritis auftritt. Bei den anderen beiden Erkrankungen können beide Sehnerven betroffen sein. Und die Sehnerven sind langstreckiger betroffen. Das heißt, die Entzündung betrifft nicht nur einen kurzen Abschnitt vom Nerv, sondern sehr häufig einen sehr langen Abschnitt und eben teilweise auch die Sehnervenkreuzung mit eingeschlossen. Der Augenbewegungsschmerz kann bei allen Erkrankungen auftreten. Im Bereich eben von der Augenhintergrundspiegelung ist eben bei der MS so, dass meistens keine Papillitis dabei ist. Das heißt, man sieht eigentlich am Augenhintergrund nicht unbedingt eine Auffälligkeit. Man sagt dann oft, der Patient sieht nichts, der Arzt sieht nichts. Ja. Was eben gerade bei der MOC-assoziierten Erkrankung aber anders sein kann, da sieht man häufig so eine Schwellung von eben diesem Punkt, wo der Sehnerv in den Bulbus eintritt. Gesichtsfeldausfälle können ebenfalls bei allen drei Erkrankungen auftreten. Bei der MS kommt es eben typischerweise zu einem zentralen Skotom. Die Sehnervenentzündungen im Rahmen der MS, die erholen sich oft relativ gut, auch wenn der Sehverlust stark ausgeprägt war. Gott sei Dank, bei der NMO ist es wie gesagt leider anders, da ist die Prognose deutlich schlechter. Und bei der MOC-antikörperassoziierten Erkrankung ist die Prognose grundsätzlich auch besser als jetzt bei der NMOSD, ist aber variabel. Da jetzt nochmal eine, jetzt funktioniert leider dieser, doch er funktioniert, nochmal eine schematische Darstellung, vielleicht fangen wir da bei der MS an, da sieht man sozusagen die Augäpfel, dann springt hier der Sehnerv, da ist die Sehnervenkreuzung und das wäre eben so das typische Bild jetzt bei einer Sehnervenentzündung im Rahmen der MS, das heißt einseitig und eher kurzstreckig. Wenn ich mir jetzt die NMO oder auch die MOC-assoziierten Erkrankungen anschaut, da ist eben der Sehnerv langstreckiger betroffen, teilweise auch beidseits, so wie hier. Und wenn man eine Beteiligung vom Chiasma hat, dann wäre eben dieser Teil hier noch betroffen. Das lässt sich oft durchs MRT dann nachweisen, indem man dort eine Kontrastmittelaufladung sieht. Dann darf ich für die anderen Sehstörungen nochmal an dich geben.
Dann übernehme wieder ich, genau. Die zweite große Gruppe praktisch von den Sehstörungen, die bei der MS häufig sind, die betreffen vor allem die Augenmuskelkoordination und die Verschaltung der Augenmuskeln. Man muss sich bedenken, wenn wir Menschen so im Alltag herumschauen, das geht für uns immer sehr leicht und ohne Aufwand. Aber jedes Auge hat 6 extraokuläre Muskeln, die das Auge bewegen. Wir bewegen immer beide Augen gleichzeitig. Das heißt, es müssen immer 12 Muskeln koordiniert werden. Da gibt es sehr wichtige Zentren, wo Nervenverschaltungen stattfinden. Und wenn in den Bereichen, wo diese Verschaltungen für die Augenmuskelbewegung zum Beispiel eine Läsion auftreten sollte, im Rahmen einer multiplen Sklerose zum Beispiel oder auch bei Schlaganfällen, dann kann das eben zu einer Vielzahl an Störungen führen. Und ein klassischer oder typischer Erkrankung ist der Nystagmus. Das ist ein Augenzittern. Das sind so unkontrollierte rhythmische Augenbewegungen. Die können verschiedene Formen annehmen, also ein horizontales Zittern oder ein vertikales. Kann auch rotatorisch sein, dass sich das Auge dreht. So ein Nystagmus tritt meistens bei Läsionen im Hirnstammbereich auf. Und das führt auch zu Sehstörungen, weil wenn das Auge die ganze Zeit zittert, bekommt die Netzhaut ein verwackeltes Bild ab und das ist sehr störend. Und Doppelbilder ist etwas, das eben sehr häufig auftreten kann, wenn die Störung der Koordination der Augenmuskeln gestört ist. Doppelbilder sind meistens auch temporär und da bilden sich ein bisschen zurück. Sollten jetzt die Doppelbilder länger bestehen und sehr störend sein, kann man zum Beispiel bei uns auch an der Sehschule eine Prismenbrille anpassen lassen, um die Doppelbilder abzuschwächen oder möglichst loszuwerden. Eine Sache, die häufig auftritt, ist die sogenannte internukleäre Ophthalmoplegie, die INO. Das ist sehr typisch bei der multiplen Sklerose, vor allem bei jungen Patienten. Da kommt es zu einem Verschaltungsproblem der Augenmuskelbewegung im Fasciculus longitudinalis medialis. Das ist ein wichtiges Verschaltungsareal eben für die Augenmuskeln. Da ist das Problem, dass da ein Auge nicht mehr nach innen sich bewegen kann. Also wenn man sich da den Patienten auf dem Foto anschaut, der kann das linke Auge nicht nach innen bewegen. Und das führt dann zu Doppelbildern, weil ein klares Bild, das man wahrnimmt, dafür müssen beide Augen richtig ausgerichtet sein. Wenn jetzt wie hier ein Auge nach rechts schaut, das andere Auge gerade, dann bekommt das Gehirn zwei verschiedene Bilder und das führt zu Doppelbildern. Und am nicht betroffenen Auge hier, also das rechte, wird es dann zu einem Nystagmus kommen, zu einem Augenzittern. Diese INO, die kann man auch auf beiden Augen gleichzeitig haben. Und ja, ein weiteres Erkrankungsbild ist noch die Skew Deviation. Da kommt es jetzt zu einer vertikalen Schielstellung. Meistens sind da Läsionen im Hirnstamm oder im Kleinhirn oder in Verschaltungsarealen vom Vestibularorgan, also dem Gleichgewichtsorgan mit dem Auge betroffen. Und das führt auch zu Doppelbildern. Ja, auch hier kann man Prismenbrillen anpassen und wenn die Doppelbilder sehr störend sind, kann man sonst ein Auge auch mal probieren abzudecken. Das letzte Erkrankungsbild, was ich noch vorstellen will, ist die Entzündung im Auge, die Uveitis. Das ist bei der multiplen Sklerose sehr selten, also nur 1 bis 2% der Patienten haben solche Entzündungen. Und das ist eine autoimmunbedingte Entzündung innerhalb der Aderhaut vom Auge oder auch der Netzhautgefäße. Wenn ein Patient mit einer Uveitis zu uns kommt, müssen wir aber trotzdem eine große Abklärung machen, vor allem von Keimen, Viren, Bakterien oder sonstige Ursachen, weil meistens eine Entzündung im Auge wirklich durch Keime bedingt ist und sehr selten durch eine multiple Sklerose. Hier sieht man ein Bild von einer Netzhaut, wie das so ausschaut, wenn ein Augenarzt in das Auge hineinschaut. Diese eben weißlich-gelblich-runde Stelle ist der Sehnerv, wo die Gefäße hinausgehen. Und in der Mitte der dunkelrote Fleck, das ist die Makula, der Ort des schärfsten Sehens. Das ist so ein ganz normales Netzhautbild. Und im Vergleich dazu ein Bild von einer Entzündung der Augengefäße, also einer Vaskulitis. Man sieht da rechts unten bei den Blutgefäßen im Bild, die sind nicht mehr so schön rot und abgrenzbar. Das sind weißliche Gefäße, die auch ein bisschen geschwollen sind. Und das ist typisch für so eine Entzündung der Augengefäße. Wir können in der Ambulanz dann auch gleich noch eine Angiografie durchführen. Das machen wir auch sehr häufig. Da bekommt man intravenös einen Farbstoff gespritzt, ein Fluoreszin. Und wir fotografieren einfach 5 Minuten lang bis 10 Minuten lang die Netzhaut. Und da kann man bei solchen Entzündungen auch sehr schön darstellen, den Entzündungsort. Im linken Bild zum Beispiel im akuten Entzündungsstadium, da sieht man diese Gefäße, die ich vorher auf dem Bild gezeigt habe. Die sind deutlich heller in der Entzündung. Und auch um die Gefäße herum ist es alles ein bisschen weißlicher. Das ist, weil Flüssigkeit im Rahmen der Entzündung dann aus den Gefäßen austritt, also eine Gefäßleckage. Und am rechten Bild daneben, das ist ein MS-Patient nach 2-monatiger Therapie mit einem Cortison auch, sieht man, das schaut komplett unauffällig dann wieder aus, das Ganze.
Okay, dann kommen wir noch zum diagnostischen Teil. Also wenn man jetzt so eine Sehnervenentzündung hat, was passiert dann eigentlich? Was machen wir Neurologen und Neurologinnen und was machen die Kolleginnen an der Augenheilkunde? Grundsätzlich, wir machen immer gerne Bilder, das heißt, wir machen auf jeden Fall ein MRT. Am wichtigsten ist uns natürlich dabei das Gehirn, wobei bei der Erstabklärung eigentlich auch die gesamte Neuroachse mit angeschaut wird. Und das MRT kann uns einerseits natürlich Läsionen im Gehirn an sich zeigen, aber eben auch Läsionen im Sehnerven im Rahmen von einer Sehnervenentzündung. Das ist dann meistens nach Kontrastmittelgabe, dass man da eine Aufladung sehen kann. Ich habe das da eh mit den Pfeilen schon markiert. Da wäre sozusagen der rechte Sehnerv betroffen. Der hier ist normal, der nimmt kein Kontrastmittel auf. Und da sieht man eben diese flaue Kontrastmittelaufladung über den Sehnerv. Da sieht man es nochmal von vorne dargestellt. Das wären dann eben schon einmal Hinweise, Wenn wir klinisch die Vermutung einer Sehnerventzündung haben, dass sich das bildgebend auch bestätigt. Und teilweise kann man dann auch im MRT schon schauen, ob das eher kurzstreckig oder langstreckig ist, ob man beidseits eine Kontrastmittelaufnahme hat oder eben vielleicht sogar die Sehnervenkreuzung mit eingeschlossen ist. Das Zweite, was wir immer gerne machen, ist, dass wir eine Lumbalpunktion machen. Das heißt, wir schauen uns das Nervenwasser an. Da sieht man meistens so eine leichte Entzündung. Das heißt, die Entzündungszellen sind ein bisschen erhöht, jetzt vereinfacht gesagt. Und das andere, was wir uns anschauen, sind eben diese oligoklonalen Wanden. Das sind im Prinzip Immunglobuline, die dann im Serum, also im Blut und im Nervenwasser verglichen werden. Und wenn im Nervenwasser mehr Immunglobuline in der isoelektrischen Fokussierung, so nennt man diese Darstellung, sichtbar sind, dann spricht man davon, dass die oligoklonalen Banden positiv sind. Das ist eben für uns ein Hinweis auf eine Immunglobulinproduktion im ZNS und damit ein Hinweis auf eine ZNS-Entzündung. Bei den anderen beiden Erkrankungen, eben der NMOSD und der MOC-antikörperassoziierten Erkrankung, hat der Professor Wipfler auch vorher schon kurz erwähnt, da kann man eben einfach diese Antikörper mittels einer Blutabnahme im Serum bestimmen.
Genau, und oft stellen sich die Patienten ja bei uns in der Augenklinik vor, mit einer Optikusneuritis zum Beispiel. Und wie es die Lara schon gesagt hat, wir sehen dann meistens gar nichts. Also das Auge schaut komplett unauffällig aus, der Sehnerv ist unauffällig, das Sehzentrum ist unauffällig. Nur durch weiterführende Untersuchungen, zum Beispiel wenn man jetzt eine Gesichtsfelduntersuchung macht oder die bereits besprochenen Symptome Augenbewegung, Schmerz, Farbentsättigung, Sehverschlechterung, können wir dann auf die Diagnose schließen. Manchmal kann es eben auch sein, dass die Entzündung großflächiger ist oder im Bereich von der Sehnervenkopf. Und dann sieht man sowas wie hier im Bild, eine Papillitis oder Papillenschwellung. Und da sieht man, der Sehnerv, der ist wirklich deutlich verdickt. Der schaut aus, als wenn er in die Netzhaut, zur Netzhaut nach vorne kommen würde. Man sieht ein paar Blutungen im Bereich vom Sehnerv. Und das ist einfach eine entzündungsbedingte Schwellung. Was man auch machen kann, sind die visuell evozierten Potenziale. Da wird der Patient vor einem Monitor gesetzt, wo Reize praktisch auf die Netzhaut, die Netzhaut bekommt Reize durch zum Beispiel ein Schachbrettmuster und über über Gehirnelektroden wird das Ganze dann abgeleitet und man bekommt dann so eine Welle, so ein visuell evozierte Potenziale. Und bei einer Sehnervenentzündung kann man da zum Beispiel eine Latenzerhöhung feststellen und eine verzögerte Signalweiterleitung, weil der entzündete Nerv nicht mehr so gut die weiterleitet. Und ein Thema, was jetzt auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die optische Kohärenztomographie. Das ist eine Schichtbildgebung der Netzhaut. Das sind die typischen Geräte, die wir in der Ambulanz verwenden. Es ist ein super Tool, weil die Aufnahme ist in 5 Sekunden bei jedem Auge gemacht und man bekommt wirklich sehr genaue Schnitte der Netzhaut, wo wir wirklich jede Zellschicht einzeln beurteilen können in ihrer Dicke oder in ihrem Krankheitsverlauf. Und dafür so erzählen wir dann gleich noch ein bisschen was.
Genau, jetzt nochmal kurz zu den Diagnosekriterien. Grundsätzlich ist bei den sogenannten McDonald-Kriterien eine Dissemination in Zeit und eine Dissemination in Raum gefordert. Das heißt, es sollten verschiedene Teile vom Nervensystem zu verschiedenen Zeitpunkten von einer funktionellen Störung betroffen sein. Das heißt, wenn jemand 2 Schübe hat, die unterschiedliche Teile vom Nervensystem betreffen, zum Beispiel eine Sehnervenentzündung und eine Entzündung vom Rückenmark, dann hat er eigentlich die Diagnosekriterien schon erfüllt. Wenn das jetzt nicht der Fall ist und man braucht sozusagen bildgebende Verfahren, dann ist es so, dass der Nachweis der Dissemination in Zeit einerseits erfüllt werden kann, wenn in einer MRT-Untersuchung zum Beispiel Läsionen vorhanden sind, die Kontrastmittel aufnehmen und Läsionen, die kein Kontrastmittel aufnehmen. Oder man hat sozusagen eine Verlaufs-MRT-Untersuchung und in dieser sind dann Läsionen, die in der vorherigen MRT-Untersuchung nicht zu sehen sind. Oder man hat eben die oligoklonalen Banden im Liquor, die positiv sind. Bei der Dissemination im Raum ist es so, dass es bisher so war, dass man zumindest in 2 von 4 Regionen des zentralen Nervensystems Läsionen haben sollte. Und jetzt hat es eben 2024, beziehungsweise offiziell kommen sie erst raus, eine erneute Revision von diesen Kriterien ergeben, wo der Nervus opticus als 5. Region ergänzt worden ist. Und da ist es eben so, dass man nicht nur im MRT diese Entzündung vom Sehnerv nachweisen kann, sondern eben auch mit den visuell evozierten Potenzialen oder mit der optischen Kohärenztomographie. Und da ist es eben so, dass man sozusagen nicht nur eine akute Sehnervenentzündung nachweisen kann, sondern auch, wenn vielleicht jemand, der jetzt mit einem aktuellen Schub kommt, in der Vergangenheit schon einmal eine Sehstörung hatte, aber die nie abgeklärt worden ist, dann könnte man sozusagen immer noch pathologische VEPs oder einen pathologischen OCT nachweisen und damit dann trotzdem die Diagnose stellen, indem man eben diesen Nachweis der Dissemination im Raum früher erbringen kann. Und umso früher man die Diagnose natürlich stellen kann, umso früher kann man dem Patienten und Patientinnen auch eine Therapie anbieten. Und deshalb ist das für uns so wichtig und deshalb ist eben dieser OCT jetzt auch relativ groß gerade.
Genau, und wir schauen uns da in der Augenklinik den schichtigen Verlust an den Sehnerven und auch eben der zentralen Netzhaut der Makula. Und es kann jetzt einen schichtigen Verlust geben, der zum Beispiel durch eine Optikusneuritis bedingt war, aber auch einen schichtigen Verlust, der durch zentrale ZNS-Veränderungen bedingt ist. Und das bringt uns dann dafür, wieso ist das eigentlich wichtig? Also wir können mittels des OCTs zum Beispiel eine Beteiligung der Sehnerven nachweisen, indem wir zum Beispiel sagen, der Patient hat dann im Auge einen signifikanten schichtigen Verlust in der Netzhaut erlitten und der spricht für eine abgelaufene Optikusneuritis und damit eine Sehnervenbeteiligung. Es ist aber auch für die Prognose interessant, weil man in Studien gesehen hat, dass Augen, die keine Optikusneuritis hatten, beim S-Patienten, wenn ein bestimmter schichtigen Verlust eingetreten ist, dann hat man ein erhöhtes Behinderungsprogressionsrisiko. Also die Patienten, die unter eine bestimmte Grenze an Schichtigen fallen, haben ein erhöhtes Risiko, vielleicht wieder einen Schub zu kriegen oder eine erhöhte Behinderungsprogression in den nächsten 3 bis 5 Jahren zu haben. Und nach jeder Sehnervenentzündung möchte man auch wissen, was für ein Schaden am Sehnerven entstanden ist. Und da eignet sich das OCT auch sehr gut. Also es wird generell empfohlen, im Rahmen der diagnostischen Abklärung für eine Multiple Sklerose immer ein OCT zu machen und auch zur Prognosestratifizierung, wenn jetzt eine Diagnose gestellt wird oder eine Therapie umgestellt oder eingeleitet wird. Und man sollte auch immer drei Monate nach einer stark gehabten Sehnervenentzündung ein OCT machen, um den Schaden am Sehnerven darzustellen. Früher als 3 Monate macht keinen Sinn, weil sich der schichtige Verlust erst nach 3 Monaten einpendelt und man erst dann valide Werte hat. Und was man dazu auch noch sagen muss, ist, es gibt unzählige Netzhauterkrankungen und Erkrankungen am Sehnerven, die auch einen schichtigen Verlust an der Netzhaut machen. Es ist also sehr wichtig, dass ein Augenarzt wirklich alle Differentialdiagnosen ausschließt. Es gibt sehr viele Optiker und Optometristen, die OCT-Geräte haben. Und es macht zum Beispiel keinen Sinn, einfach zum Optiker zu gehen, ein OCT zu machen und sich die Schichtigen ausdrucken zu lassen. Weil vielleicht hat man auch eine Netzhauterkrankung, von der man nichts weiß, oder einen grünen Star zum Beispiel. Und das gehört alles ausgeschlossen, bevor man diese Daten auch wirklich verwerten kann. Ja, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Zusammenfassend gibt es sehr viele Sehstörungen, die bei der MS auftreten können. Am häufigsten eben die Optikusneuritis. Und dann die Störungen, die aufgrund der Augenmuskelbewegung oder Koordination verursacht sind. Doppelbilder, Augenzittern, Augenbewegungsstörungen. Nicht jede Sehstörung ist gleich eine Multiple Sklerose oder eine Optikusneuritis. Und es ist sicher immer gut, sich alles in Ruhe auch anschauen zu lassen, gerne auch an der Augenklinik. Und in gemeinsamer Arbeit mit der Neurologie wird dann meistens das alles gut abgehandelt. Und das OCT ist etwas, das in Zukunft sicher noch deutlich an Relevanz gewinnen wird. Vielleicht auch einmal in Zukunft, dass man eine Therapieumstellung monitorisieren kann mit einem OCT. Das ist jetzt alles noch sehr in der Schwebe, aber das wird sich noch viel tun in den nächsten Jahren. Ja, vielen Dank.
Okay.